Ich heiße Tamara Campbell und auf dem Land verliert die Zeit ihren Takt. Auf dem alten Hof, umgeben von Feldern und dunklen Wäldern, war jeder Tag wie der letzte. Ein graues Band aus Kontrolle, Schweigen und der Hoffnung, dass morgen anders sein könnte. Es wurde nie anders. Seit der Pandemie hatte Graham, mein Ex-Mann, Gefallen daran gefunden, Grenzen zu verschieben, bis aus Regeln Ketten wurden. Er schloss keine Türen ab, er verschloss Möglichkeiten. Das ist der sauberere Käfig. Jamie war damals noch klein. Er lernte früh, leise zu sein, aufmerksam zu beobachten und schnell zu gehorchen. Wenn wir es wagten, den Feldweg zu nehmen und durch das kniehohe Gras zu rennen, hörten wir hinter uns Grahams Schritte. Er blieb immer auf Abstand und rief, fast freundlich, »Mindestens 16 Kilometer, Tamara. 16 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Ohne Wasser, ohne Essen. Wie weit trägst du ihn?« Dann steckte er die Hände in die Taschen und ging nebenher, als spazierte er seinen Hund aus. Es war keine Drohung. Es war eine Bilanz. Er sperrte die Küche, versteckte die Autoschlüssel, legte mein Telefon in eine Metallkiste, die im Schrank klapperte, wenn er sie öffnete. Keine einzige Klinke im Haus war verschlossen, und doch schien jede Tür schwer. Wir kamen nie weiter als bis an den Rand des Forstes, wo die Fichten so dicht standen, dass die Luft nach Harz und Nässe schmeckte. Jamie stolperte, wurde müde, und in mir wuchs die Angst, ihn mit einem falschen Schritt nicht vor Graham, sondern vor Kälte, Durst und Zufall zu verlieren. Auch kehrten wir um. Immer. Als die Schulen wieder regulär öffnen sollten und die Welt langsam in Gang kam, blieb es bei uns still. Ich redete mir ein, dass ein weiterer Tag Sicherheit bedeutete. In Wahrheit bedeutete er nur ein weiteres Zugeständnis. Ich beobachtete, wie Jamie seine Bauklötze nicht mehr stapelte, sondern sortierte, als wäre Ordnung ein Schild gegen die Willkür. Abends hörte ich, wie er im Schlaf den Atem anhielt, als lausche er auf Schritte im Flur. Kinder werden schnell alt in solchen Häusern. Es war schließlich ein Polizist, der an unserer Tür klopfte, höflich, entschlossen, allein. Die Schule hatte nachgefragt, Verwandte hatten sich gemeldet. Mein Onkel Peter sprach von langen Pausen, seltsamen Antworten, fehlenden Besuchen. Ich erzählte dem Polizisten alles. Ich zeigte ihm den leeren Schlüsselhaken, die verschlossene Speisekammer, die Kiste mit dem Telefon. Ich dachte, das Ende hätte begonnen. Doch Graham hatte Geld, eine scharfe Krawatte und die Fähigkeit, Menschen in seinem Windschatten wandeln zu lassen. Vor Gericht sprach er von Sorge, von Fürsorge, vom Virus und von Liebe. Er sprach von Angst und die Geschworenen nickten. Am Ende stand ein Urteil, das wie Spott klang. Geteiltes Sorgerecht. Ordnung auf Papier. Unheil in der Praxis. Die Monate danach zogen wie Nebelbänke vorbei. Graham holte Jamie an Wochenenden ab. Ich sah den Jungen mit Rucksack in der Tür stehen und den Blick auf den Fußabtreter senken, als sei dort etwas geschrieben, das Mut verleiht. Ich sagte ihm, er solle anrufen, wann immer er wolle. Ich sagte es, obwohl ich wusste, dass sein Telefon bei Papa nur eine leere Hülle war. Der Unfall kam an einem Sonntagabend auf einer dieser schmalen Landstraßen, die sich zwischen Acker und Hecke hindurchwinden. Ein alter Baum, eine falsche Bewegung, zu viel Whisky im Blut, sagten sie. Ich hörte die Worte wie durch Wasser. Aufprall. Sofort tot. Zwei Körper, die der Rettungsdienst nicht mehr zurückholen konnte. Die Welt macht in solchen Momenten kein Geräusch. Sie hält den Atem an, als könnte Schweigen etwas rückgängig machen. Ich erinnere mich an Jamies Zimmer, wie es nach Staub und Plastik roch, an die kleinen Figuren auf dem Regal, an das Poster, das sich von einer Ecke löste, weil die Luft zu feucht war. Ich setzte mich auf den Boden und legte die Stirn an das Bettgestell. Zeit ist kein Fluss, dachte ich. Sie ist eine Tür, die man aus Versehen hinter sich ins Schloss fallen lässt. Und der Schlüssel liegt auf der falschen Seite. Menschen brachten Suppe, Blumen und die gleichen Sätze wie immer. Wenn sie etwas brauchen. Ich brauchte Jamie. Ich brauchte einen Beweis, dass es einen Fehler gab. Nicht bei mir, nicht bei ihm, sondern in der Struktur der Wirklichkeit. Dass sich etwas verrutscht hatte, wie ein schlecht verankerter Schrank, der in der Nacht kippt. Ich ging spazieren, umrundete Felder, zählte Schritte, ohne zu wissen, wohin. Wenn der Wind über die Halme strich, hörte ich fast Jamies Lachen, das er sich irgendwann abgewöhnt hatte. Eines Nachmittags stand David Hall am Gartenzaun. Er ist seit Jahren mein Nachbar, ein Mann mit müden Augen und einer Tochter im Krankenhaus. Er hielt die Mütze in der Hand, als entschuldige er sich fürs Atmen. »Tamara«, sagte er, »ich weiß, was ich sage, klingt falsch, aber hören Sie mich an.« Ich wollte nicht. Ich nickte trotzdem. Vielleicht, weil nach einem Verlust jedes Wort eine kleine Tür sein kann oder eine Falltür. In jener Nacht träumte ich zum ersten Mal vom Wasser, schwarz wie Teer. Zwei Punkte trieben auf mich zu, weiß, starr, unverbunden mit etwas, das ich benennen konnte. Ich wachte auf, das Herz sprang, die Uhr zeigte eine Zeit, die mir unheilig vorkam, und in der Stille knackte das Haus. Da wusste ich, die Zeit nimmt nicht nur, sie sieht auch zu, und manchmal schaut etwas durch sie hindurch zurück. Am Morgen lag die Landschaft still, wie eine Fotografie. Auf dem Küchentisch stand eine Schale, leer, und daneben ein Platzdeckchen, das Jamie einmal selbst bemalt hatte. Ich strich mit dem Finger über die krakeligen Linien. »Ich bin noch hier«, sagte ich in den Raum hinein, aber in mir antwortete etwas, das ich nicht kannte. »Nicht lange, wenn du nach dem Schlüssel greifst.« In diesem Moment ahnte ich, dass die Tür tatsächlich existiert und dass sie nicht nur auf mich wartet, sie achtet auch darauf, wer sie öffnet. David Hall stand am Zaun wie ein Mann, der etwas Verbotenes bei sich trug. Er wirkte erschöpft, als sei er seit Tagen nicht zur Ruhe gekommen, und strich nervös über den Stoff seiner Jackentaschen. Ich wollte ihm ein knappes Guten Morgen zurufen und weitergehen, doch etwas an seinem Blick hielt mich fest. Da war ein Glimmen, kein triumphierendes, sondern ein gequältes, wie bei jemandem, der die falsche Wahrheit zu lange in sich getragen hat. »Tamara«, begann er, »ich weiß, wie das klingt, aber bitte, hören Sie mich an.« Ich schwieg. Er schien dadurch nur noch aufgeregter. Seine Finger nestelten, bis er schließlich in die Tasche griff. »Es gibt eine Möglichkeit, Dinge zu ändern. Vergangenes. Ich habe es erlebt.« Ich trat einen Schritt zurück. »Wenn Sie versuchen, mir Hoffnung zu machen, David, dann hören Sie sofort auf.« »Es ist keine Hoffnung«, presste er hervor. »Es ist Tatsache, meine Sophie«, er schluckte. »Sie starb vor 3 Jahren bei diesem Unfall mit dem Rad. Aber ich habe es rückgängig gemacht.« Seine Worte hallten in mir nach wie Hohn. Ich erinnerte mich nur zu gut an die Sirenen jener Nacht, an die Flüstereien im Dorf, dass die kleine Sophie im Krankenhaus lag, dass ihr Leben auf Messerschneide stand. Doch alle wussten. Sie hatte überlebt, wenn auch nur in einem Koma, das sich über Jahre hinzog. »Ihre Tochter lebt doch«, sagte ich kalt, »im Krankenhaus.« »Ja«, erwiderte er, »jetzt lebt sie. Aber vorher war sie tot. Ich habe den Boomerang benutzt. Ich habe die Zeit zurückgedreht.« Ich starrte ihn an, überzeugt davon, dass Trauer und Einsamkeit ihn gebrochen hatten, aber dann öffnete er seine Handfläche. Darauf lag ein kleiner, metallisch glänzender Stein, kaum größer als eine Walnuss, aber mit einer merkwürdigen Struktur, als wären feine Linien hineingeritzt, die im Morgenlicht zu pulsieren schienen. Ich wollte wegsehen, konnte es aber nicht. Es war, als ob dieses Ding meine Aufmerksamkeit fesselte, leise Worte sprach, die ich nicht verstand, aber dennoch hörte. »Was ist das?«, fragte ich leiser, als ich beabsichtigt hatte. »Das ist der Boomerang«, sagte Hall. »Linda Monroe hat ihn mir gegeben. Sie erinnern sich an sie? Die Frau, die nach dem Tod ihres Mannes kaum noch das Haus verlässt. Sie wusste, was er kann. Sie sagte, er würde den Weg zeigen, ohne dass man Anweisungen bräuchte. Ein Stein, murmelte ich, obwohl mein Herz schneller schlug. Kein Stein, ein Schlüssel, korrigierte er. Ich habe ihn gedrückt und die Welt, sie lief rückwärts. Ich stand 3 Jahre vor diesem Tag an der Kreuzung, bevor das Auto kam. Ich konnte Sophie nicht ganz retten. Das Universum nahm sich seinen Preis. Aber sie lebt. Ich habe eine zweite Chance. Seine Stimme bebte und in seinen Augen funkelte ein fanatischer Glanz. Ich wich zurück, doch das Bild dieses silbernen Stücks ließ mich nicht los. Und was hat das mit mir zu tun? Fragte ich. Er sah mich lange an, dann flüsterte er, als ich zurückkam, war Sophie am Leben. Aber ihr Jamie, er war nicht mehr da. In der alten Zeitlinie hat er überlebt. Ich habe etwas verändert, das ich nicht verstand. Vielleicht war es der Schmetterlingseffekt, ich weiß es nicht. Aber glauben Sie mir, Ihr Sohn lebt noch irgendwo, nur nicht mehr hier. Die Luft um mich herum schien dicker zu werden. Ich spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Sein Geständnis war eine Ungeheuerlichkeit. Zugleich aber war da dieses Zucken in meinem Inneren, das mich wissen ließ. Er log nicht. Sie haben meinen Sohn getötet? Meine Stimme war nur ein Krächzen. Nicht absichtlich, rief er, hob beide Hände. Darum sage ich es Ihnen. Sie können ihn zurückholen. Der Boomerang spricht auch mit Ihnen, nicht nur mit mir. Ich sehe es in Ihren Augen. Sie hören ihn schon, nicht wahr? Tatsächlich spürte ich ein Flüstern, kaum mehr als ein Widerhall im Hinterkopf. Ein Versprechen, das schrecklicher und schöner nicht sein konnte. Zurück. Alles zurück. Ich griff nach dem Zaun, um nicht zu schwanken. Wenn Sie lügen, dann bestrafen Sie mich, unterbrach Hall tonlos. Aber wenn Sie die Wahrheit wollen, dann nehmen Sie es. Versuchen Sie es. Sie werden wissen, wie. Seine Hand zitterte, während er den Boomerang ausstreckte. Ich sah, wie sich Schweißperlen auf seiner Stirn sammelten. Er fürchtete nicht, dass ich das Ding nahm, sondern dass ich es nicht tat. Ich hob die Hand, ohne es zu wollen. Der kalte Glanz des Metalls zog mich an, als sei er mit meinem Herzschlag verknüpft. Als meine Finger den Boomerang fast berührten, hatte ich den Eindruck, die Welt um uns halte für den Bruchteil einer Sekunde an. Kein Vogel rief. Kein Blatt bewegte sich. Ich zog die Hand hastig zurück, als hätte ich mich verbrannt. Nein. Doch, sagte Hall. Sie werden. Nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber Sie werden. Denn keine Mutter erträgt, was Ihnen genommen wurde. Er schloss die Hand um das Artefakt und atmete schwer aus, als sei ein Urteil gefallen. Ich drehte mich um, lief ins Haus und knallte die Tür hinter mir zu. Doch das Pochen in meinem Kopf, dieses heimliche Wispern, verstummte nicht. Später in jener Nacht saß ich auf Jamies leerem Bett. Der Regen prasselte an die Scheiben und in meiner Tasche vibrierte etwas, das gar nicht dort sein konnte. Ich griff hinein. Meine Finger fanden nur Stoff. Aber in meinem Kopf war das Wispern lauter geworden. Es sagte mir, dass die Zeit nicht abgeschlossen ist, dass Türen sich öffnen lassen und dass ich bald die Hand heben würde, ob ich wollte oder nicht. Der Regen hatte aufgehört, als ich in jener Nacht das Klopfen an meiner Haustür hörte. Es war kein hastiges Pochen, sondern ein leises, beharrliches Trommeln, das nicht weichen wollte. Ich öffnete vorsichtig. Vor mir stand Hall. Sein Gesicht bleich, die Augen gerötet, als hätte er stundenlang geweint. In seiner Hand lag wieder der kleine metallische Stein. Tamara, begann er heiser, es gibt Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie das hier benutzen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich das nicht anfassen will. Meine Stimme war schärfer, als ich beabsichtigt hatte. Er schüttelte den Kopf. Sie werden es tun, glauben Sie mir. Aber bevor Sie es tun, hören Sie zu. Es gibt Regeln, 3 Regeln, die Sie unbedingt einhalten müssen. Ich starrte ihn an. Ein Teil von mir wollte die Tür zuschlagen. ihn in die Dunkelheit hinausschicken. Doch der andere Teil, der Schwache, der Sehnsüchtige, blieb wie angewurzelt. »Dann reden Sie«, flüsterte ich. Hal hob den Boomerang zwischen uns, und im Licht der Veranda funkelten die feinen Linien, als ob sie sich bewegten. »Erstens«, sagte er, »wenn Sie zurückgehen, haben Sie nur 24 Stunden Zeit, um etwas zu ändern. Danach beginnt die Zeit zu zerfallen. Sie zieht sich zusammen, beschleunigt, und dann schleudert sie sie zurück in die Gegenwart. Bleiben Sie zu lange, verlieren Sie alles.« Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. 24 Stunden. Ein Tag, um das Unmögliche zu schaffen. »Zweitens«, fuhr er fort, »halten Sie Ihr Ziel eng. Versuchen Sie nicht, mehrere Dinge zu reparieren. Die Zeit lässt sich nur begrenzt biegen. Wenn Sie gierig werden, zerreißen Sie das Gewebe der Realität.« Linda Monroe, die Frau, die mir den Boomerang gab, hat das getan. Niemand weiß genau, was sie geändert hat, aber sehen Sie sich ihr Leben an. Sie ist allein. Ihre Kinder sprechen nicht mehr mit ihr. Sie ist eine Hülle. Sie wollte zu viel. Seine Stimme klang nun wie ein Befehl, aber auch wie eine Beichte. Ich sah ihn an und bemerkte, wie seine Hände zitterten. »Und drittens?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort fürchtete. Hal sah zur Seite, als könne er es kaum über die Lippen bringen. »Drittens. Sie dürfen niemals den Glasigen beachten. Wenn er Ihnen erscheint, und er wird erscheinen, dann sehen Sie weg, sprechen Sie nicht, kämpfen Sie nicht. Er ist der Wächter. Er ist der Richter. Niemand weiß genau, was er ist, aber er beobachtet jeden, der das Gewebe der Zeit anfasst. Ich habe ihn gesehen, und es hat mich fast zerbrochen.« Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. »Der Glasige?« Hal nickte langsam. »Zwei Augen, wie aus Milchglas, die durch alles hindurchsehen. Er steht nicht in unserer Welt, aber er ist da, zwischen den Fugen der Realität. Wenn er sie erfasst, gibt es kein Zurück. Er ist der letzte Schritt vor dem Nichts.« Ich lachte bitter auf. »Sie erwarten, dass ich Ihnen das glaube? Ein Wächter aus einer anderen Welt? Augen, die durch die Zeit spähen?« »Ich erwarte nicht, dass Sie mir glauben.« Er trat näher, und seine Stimme wurde flüsternd. »Ich erwarte nur, dass Sie vorsichtig sind, wenn es soweit ist. Denn es wird soweit sein.« Er streckte mir den Boomerang hin. Ich wich zurück, doch mein Blick klebte an dem Ding. Es schien, als ob die Gravuren leuchteten, schwach, kaum sichtbar und doch eindringlich. Ich spürte, wie mein Atem flacher wurde. »Warum tun Sie das?«, fragte ich. »Warum geben Sie mir etwas, das Ihnen selbst das Leben zerstört hat?« Hal lächelte schwach, ein Lächeln voller Müdigkeit. »Weil ich schuldig bin. Ich habe Sophie gerettet und dabei habe ich Jamie genommen. Ich habe den Faden verschoben, den ihr Leben hielt. Der Boomerang spricht, Tamara. Er spricht zu jedem von uns. Und er sagt mir, dass er nun Ihnen gehört.« Ich schüttelte den Kopf. Tränen stiegen mir in die Augen. »Sie reden Unsinn. Mein Sohn ist tot. Tot.« »Nicht für immer«, erwiderte er leise. »Nur hier. Nur in dieser Zeit. Aber Sie können ihn zurückholen.« Er legte den Boomerang sanft auf den Zaunpfosten, als lege er eine Reliquie ab und trat zurück. »Eines noch«, murmelte er. »Er wird Ihnen die Illusion schenken, dass Sie alles im Griff haben. Aber glauben Sie das nicht. Er will benutzt werden. Er wird Sie locken. Und wenn Sie die Regeln brechen, wird der Glasige kommen.« Damit drehte er sich um und verschwand in der Dunkelheit seines Gartens. Ich stand lange reglos da, den Blick auf das kleine Metallstück gerichtet, das still zwischen uns gelegen hatte. Schließlich nahm ich es mit zwei Fingern hoch. Es war kalt, dann warm, dann wieder kalt. In dieser Nacht schlief ich kaum. Der Boomerang lag auf meinem Nachttisch und ich glaubte, ihn atmen zu hören. Ein Flüstern schlich durch mein Zimmer, nicht mit Worten, sondern mit einem Gefühl. Rückkehr. Ich dachte an Jamies Lachen, an seine kleinen Hände, an das Poster in seinem Zimmer. Ich wusste, dass ich schon verloren war, denn Hall hatte recht. Ich würde es benutzen, früher oder später. Und die Regeln würden entscheiden, ob ich meinen Sohn zurückbekam oder ob der Glasige mich holte. Der Boomerang lag in meiner Hand, als sei er immer dort gewesen. Ich hatte ihn in jener Nacht endlich gedrückt, nach Stunden des Ringens mit mir selbst. Zuerst hatte sich nichts verändert. Dann fror die Welt ein. Das Ticken der Uhr brach mitten im Schlag ab, der Wind hörte auf, selbst mein Atem hing schwer im Raum. Ein lähmendes Schweigen dehnte sich aus, bis die Stille selbst zu schreien begann, und dann bewegte sich alles rückwärts. Der Sekundenzeiger lief gegen den Uhrzeigersinn, der Regen an den Fenstern kehrte zurück in die Wolken, das Rauschen meines eigenen Blutes zog sich zurück, als würde mein Herz verlernt haben, wie es schlagen soll. Die Zeit lief nicht einfach rückwärts. Sie stürzte, als sei sie in einen Strudel gezogen. Mein Körper fühlte sich an, als würde er durch dickflüssigen Schlamm gedrückt. Die Knochen knackten, meine Haut brannte. Und doch war da ein Sog, der mich mitriss. In einem einzigen Augenblick sah ich Tage, Wochen, Monate rückwärts rasen. Zeit verdichtete sich, raste durch mich hindurch, bis sie abrupt stoppte. Ich stand vor meinem Haus, auf dem Gehweg. Es war Tag. Die Luft war warm und roch nach Frühling. Ich blinzelte. Mein Herz stockte. Durch das Fenster konnte ich ihn sehen. Jamie. Er saß auf dem Sofa, einen Controller in den Händen, und spielte. Er lebte. Jamie! Rief ich, ohne nachzudenken, und stolperte über die Einfahrt. Die Haustür war nicht verschlossen. Ich riss sie auf und das vertraute Quietschen der Scharniere klang wie Musik. Jamie drehte sich erschrocken um, die Augen groß und blickte mich an, während auf dem Bildschirm eine Spielfigur fiel. Mama, was ist los? Du hast mich voll erschreckt, jetzt bin ich rausgeflogen. Seine Stimme war dieselbe, jung, unbeschwert und doch gezeichnet von der Routine der letzten Jahre. Tränen brannten in meinen Augen. Ich stürzte auf ihn zu, zog ihn in meine Arme und drückte ihn fest an mich. »Ich liebe dich, Jamie«, flüsterte ich. Meine Stimme brach. Er wand sich, lachte verlegen. »Mama, hör auf, du bist komisch. Du bleibst heute bei mir. Du gehst nicht zu deinem Vater.« Er runzelte die Stirn. »Aber Papa holt mich gleich ab. Er hat gesagt, er ist in einer halben Stunde hier.« Der Richter hat das doch so entschieden. Ich spürte, wie mir der Atem stockte. Da war es. Der Moment, den ich ändern musste. Graham durfte Jamie nicht mitnehmen. Nicht dieses Wochenende, nicht in diesem Auto, nicht mit Alkohol im Blut. Nein, sagte ich fest. Pack deine Sachen, wir fahren weg. Sofort. Weg? Aber warum? Bitte vertrau mir, flüsterte ich. Du darfst nicht mit ihm gehen. Ich erkläre es dir später. Jamie sah mich an, lange, ernst, zu erwachsen für seine 11 Jahre. Dann nickte er. Ohne weitere Fragen lief er nach oben in sein Zimmer. Ich atmete tief durch, eilte selbst ins Schlafzimmer und begann eine Tasche zu packen. Hände zitterten, Kleidung fiel durcheinander, aber es war egal. Nur weg. Als Jamie zurückkam, hielt er seinen kleinen Rucksack in den Händen. Er sah mich an, als wollte er fragen, ob wir etwas Verbotenes taten. Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Es ist richtig so. Wir schlichen die Treppe hinunter. Draußen hörte ich keinen Motor, keine Schritte. Graham war noch nicht da. Ich schob Jamie nach draußen, die Tasche über der Schulter, und wir rannten zum Auto. Mein alter Wagen stand am Straßenrand. Ich zitterte, als ich den Schlüssel drehte. Der Motor sprang an. »Mama?«, fragte Jamie leise. »Gehen wir jetzt auf eine Reise?« »Ja«, sagte ich, und meine Stimme war brüchig. »Eine Reise, die uns sicher macht.« Ich fuhr los, bog in die Seitenstraße ab, weg vom Haus, weg vom Hof, weg von dem Mann, der meinen Sohn in wenigen Stunden getötet hätte. Mein Herz schlug so heftig, dass mir schwindlig wurde. In den Rückspiegel sah ich nur leere Straße. Doch mein Inneres sagte mir, dass wir nicht allein waren. Es war, als würde etwas durch die Luft selbst spähen, als würde uns ein Blick folgen, kalt und unbeirrbar. Ich drückte das Gaspedal tiefer durch. Jamie summte leise neben mir, als hätte er endlich eine kleine Freiheit gespürt. Aber meine Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass die Knöchel weiß wurden. Ich wusste, ich hatte die erste Regel gebrochen. Ich hatte nicht nur verhindert, dass er an diesem Wochenende starb, ich hatte begonnen, ihn dauerhaft Graham zu entziehen. Und irgendwo, hinter den unsichtbaren Rissen der Welt, öffneten sich zwei glasige Augen. Die ersten Kilometer fuhren wir schweigend. Der alte Wagen brummte, und jede Vibration kroch mir durch die Knochen. Ich wagte nicht, in den Rückspiegel zu sehen. Nicht, weil ich Graham fürchtete, sondern weil ich spürte, dass etwas anderes hinter uns her war. Jamie starrte aus dem Seitenfenster, seine Stirn an die kühle Scheibe gedrückt. Er fragte nicht, wohin wir fuhren. Er wusste, dass es nicht wichtig war. Wir erreichten nach fast einer Stunde die Umgehungsstraße, die aus dem Dorf hinausführte. Die Tankanzeige war knapp über der Hälfte. Mein Herz raste, und doch fühlte ich mich wie in Trance. Als wir die Lichter der nächsten Stadt erreichten, lenkte ich instinktiv in den Parkplatz eines Hotels. »Mama, warum hier?« fragte Jamie. »Nur für eine Nacht«, sagte ich. »Wir müssen irgendwo schlafen.« Ich bezahlte in bar. Keine Karte, keine Spur. Der Portier war ein junger Mann mit müden Augen, der kaum Notiz von uns nahm. Als ich den Schlüssel für das Zimmer erhielt, spürte ich zum ersten Mal seit Stunden ein schwaches Gefühl von Sicherheit. Im Zimmer setzte sich Jamie auf das Bett, sein kleiner Rucksack neben ihm. »Papa wird wütend sein.« Ich kniete mich vor ihn. »Das ist mir egal. Wichtig ist nur, dass du lebst.« Er sah mich lange an. Dann nickte er. Doch ich erkannte die Unsicherheit in seinen Augen. Er war daran gewöhnt, Befehle zu befolgen. Der Gedanke, gegen Regeln zu handeln, machte ihn nervös. In jener Nacht schlief er sofort ein, erschöpft von der langen Fahrt. Ich blieb wach. Ich hörte die Rohre im Gebäude, das Summen der Klimaanlage und das entfernte Rauschen der Straße. Doch hinter all dem war ein anderes Geräusch. Leise, kaum hörbar. Ein Flüstern, das durch die Ritzen der Realität sickerte. Ich wusste, woher es kam. Der Boomerang lag in meiner Tasche, und er sprach zu mir nicht mit Worten, sondern mit einer Botschaft, die sich in mein Herz fraß. Du bist noch nicht fertig. Am Morgen sah ich auf mein Telefon, das ich zu lange ignoriert hatte. Dutzende verpasste Anrufe. Graham. Nachrichten voller Zorn und Drohungen. Du brichst das Gesetz. Ich hole ihn zurück. Niemand wird dir glauben. Ich löschte sie, eine nach der anderen. Mein Finger zitterte. Mama? Jamie trat neben mich, noch halb verschlafen. Gehen wir zurück nach Hause? Nein, sagte ich sofort. Wir fahren weiter. Wir packten, frühstückten hastig und stiegen wieder ins Auto. Ich fuhr hinaus auf die Landstraße, hinein ins endlose Grün. Doch je weiter wir uns entfernten, desto klarer wurde mir, dass ich nicht nur ein Wochenende änderte. Ich entzog Graham dauerhaft die Kontrolle. Das bedeutete, dass ich nicht nur eine kleine Korrektur vornahm, ich brach die zweite Regel. Mein Ziel war nicht mehr eng gefasst. Am Nachmittag hielten wir an einem Rastplatz. Ich setzte mich mit Jamie an einen Holztisch. Die Sonne schien durch das dichte Laub, doch selbst im Licht fühlte ich mich beobachtet. »Was ist los, Mama?«, fragte er leise. Ich sah ihn an. Sein Gesicht, das ich so lange vermisst hatte, und spürte Tränen aufsteigen. »Manchmal gibt es Dinge, die man nicht erklären kann, Jamie. Aber ich verspreche dir, ich lasse nicht zu, dass dir etwas passiert.« Er nickte, doch ich wusste, er verstand nicht wirklich. Vielleicht war das besser so. Wir fuhren weiter, von Stadt zu Stadt, nie lange an einem Ort. Ich bezahlte bar, sprach wenig mit Fremden, ließ keine Spuren zurück. Jede Nacht ein anderes Hotel, manchmal nur ein einfaches Bed and Breakfast. In den Lobbys roch es nach abgestandenem Kaffee und alten Teppichen, in den Zimmern nach Reinigungsmitteln. Ich fühlte mich wie eine Schattenfigur. Immer auf dem Sprung, immer in Bewegung. Doch egal wie weit wir fuhren, die Präsenz blieb. Wenn ich die Augen schloss, sah ich ihn. Zwei glasige Punkte, unbeweglich, wie aus einer anderen Ebene. Der Glasige. Er wartete. Eines Nachts in einem kleinen Gasthof an einer Küstenstraße träumte ich wieder vom Schwarzen Meer. Ich sah Jamie, wie er am Ufer stand und mir zurief, ich solle zurückkommen. Hinter ihm erhoben sich die glasigen Augen aus der Tiefe, riesig, unbeweglich, unendlich. Ich wachte schweißgebadet auf. Jamie schlief friedlich neben mir. Ich setzte mich ans Fenster, öffnete den Vorhang einen Spalt. Draußen stand nichts als die leere Straße, feucht vom Regen. Und doch schwor ich, für einen Herzschlag eine Gestalt gesehen zu haben. Ein Umriss, still, unbewegt, mitten im Licht der Laterne. Ich zog den Vorhang sofort zu, hielt die Luft an und lauschte. Nichts. Nur das gleichmäßige Atmen meines Sohnes. Da wusste ich, es war nicht Graham, vor dem wir flohen. Nicht mehr. Es war etwas, das nicht von dieser Welt war. Etwas, das nicht zuließ, dass ich an den Fäden der Zeit zog. Und trotzdem hielt ich Jamie am nächsten Morgen fest an der Hand. Wir fahren weiter, sagte ich. Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben. Er nickte, und ich wusste, er vertraute mir. Aber in meinem Inneren flüsterte eine andere Stimme, kalt und unbarmherzig. Du kannst nicht ewig fliehen. Und du hast schon zu viel verändert. Die Nächte auf unserer Flucht wurden schwerer, als ob die Dunkelheit selbst dichter geworden wäre. Ich begann zu merken, dass die Uhr nicht mehr im gleichen Takt schlug. Manchmal schien eine Stunde wie ein Augenblick zu vergehen. Manchmal dehnte sich eine Minute zu einer Ewigkeit. David hatte mich gewarnt, doch ich hatte geglaubt, es sei nur Furcht, die seine Wahrnehmung verzerrte. Nun spürte ich es selbst. Es war in einem anonymen Hotel an einer Landstraße, klein, zweistöckig, gebaut aus grauen Steinen. Jamie schlief in einem der beiden Einzelbetten, sein Atem ruhig, sein Gesicht friedlich. Ich lag wach, der Boomerang auf dem Nachttisch, und starrte in die Dunkelheit. Irgendwann schloss ich die Augen und fand mich wieder an jenem schwarzen Meer, von dem ich schon einmal geträumt hatte. Die Wasserfläche war unbewegt, glatt wie Glas, und sie schien kein Ende zu haben. Ich stand barfuß am Ufer, doch ich spürte keinen Sand, nur Kälte. Aus der Tiefe tauchten zwei helle Punkte auf. Sie schimmerten wie kleine Steine, die durch die Schwärze getragen wurden. Erst glaubte ich, es seien nur Lichter. Dann erkannte ich, dass es Augen waren. Glasige Augen, starr, unendlich, auf mich gerichtet. Sie gehörten keiner Gestalt, die ich klar erkennen konnte. Um sie herum waberte nur Finsternis, die sich bewegte wie Rauch unter Wasser. Ich wusste sofort, wer es war. Der Glasige. Sein Blick durchdrang mich, als wolle er die Adern meines Körpers zählen. Ich konnte weder schreien noch fliehen. Das Wasser rauschte plötzlich, ohne dass es Wellen gab. Es war, als würde er näher kommen, obwohl er unbewegt blieb. Ich riss mich aus dem Traum und saß aufrecht im Bett. Das Herz schlug gegen meine Rippen. Mein Körper war nass geschwitzt, als wäre ich wirklich aus Wasser gestiegen. Ich griff nach der Uhr auf dem Nachttisch. 3:34 Uhr. Natürlich. Immer eine unheilige Stunde. Ich versuchte mich zu beruhigen, lauschte auf Jamies Atem. Doch da spürte ich es. Ein Blick, der nicht verschwand. Ich stand auf, schlich zum Fenster und zog die Vorhänge einen Spalt auseinander. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel standen etwa 40 Stellplätze, von schwachem Laternenlicht beleuchtet. Und dort, in der Mitte, sah ich eine Gestalt. Schwarz, unbewegt. Nur die beiden weißen Augen funkelten wie kaltes Licht. Er stand da, aufrecht, als gehöre er nicht in diese Welt. Und doch war er deutlich sichtbar. Mein Atem stockte. Ich zog die Vorhänge sofort zu, stolperte rückwärts und hielt mir die Hand vor den Mund, um nicht laut zu schreien. Mein ganzer Körper bebte. Ich wusste, dass er mich gesehen hatte. Ich kroch zurück ins Bett, zog die Decke bis zum Kinn und starrte zu Jamie hinüber. Er schlief tief und ahnungslos. Ich flüsterte ein Gebet, ohne zu wissen an wen. Bitte, verschone ihn. Strafe mich, nicht ihn. Die Minuten zogen sich wie Stunden. Ich wagte nicht, die Augen zu schließen, aus Angst in den Traum zurückzufallen. Doch irgendwann muss es passiert sein, denn ich erwachte wieder im grauen Dämmerlicht des Morgens. Jamie lag friedlich neben mir, als sei nichts geschehen. Ich stand auf, ging ins Bad und sah mein Gesicht im Spiegel. Augenringe, blass, gealtert um Jahre. Ich wusste, dass das nicht nur Einbildung war. Die Zeit arbeitete gegen mich. Beim Frühstück fragte Jamie: Mama, warum siehst du so traurig aus? Ich zwang ein Lächeln. Ich habe schlecht geträumt. Von Papa? Ich schüttelte den Kopf. Nein, von jemand anderem. Er starrte mich einen Moment an, dann wandte er sich ab. Ich spürte, dass er mehr ahnte, als er sagte. Kinder spüren Dinge, die Erwachsene zu leugnen versuchen. Als wir später wieder im Auto saßen, konnte ich den Parkplatz nicht vergessen. Ich zwang mich, nicht in die Rückspiegel zu sehen. Doch ich wusste, der Glasige musste nicht hinter uns herlaufen. Er war einfach da, überall. Der Boomerang brannte in meiner Tasche, heiß und kalt zugleich. Er flüsterte weiter, lockte, als wollte er mich zwingen, ihn wieder zu benutzen. Ich hielt ihn fest, spürte die Gravuren unter meinen Fingern und hörte die Worte in meinem Kopf. Noch einmal, Tamara. Nur noch einmal. Doch ich wusste, was das bedeutete. Jeder weitere Sprung würde die Regeln weiterbrechen. Jede weitere Veränderung würde seinen Blick stärker auf mich ziehen. Ich presste die Zähne zusammen und fuhr weiter. Jamie spielte mit seinem alten Handheld, summte leise, als sei alles normal. Ich zwang mich, seine Melodie zu hören, nicht das Flüstern in meinem Kopf. Aber ich wusste, der Glasige hatte uns gesehen. Und er würde nicht mehr weichen. Die Tage begannen zu verschwimmen. Es war, als würde die Zeit selbst den Atem anhalten und dann mit Gewalt wieder ausstoßen. Stunden vergingen in Sekunden, Sekunden dehnten sich wie Kaugummi. Ich fuhr mit Jamie durch endlose Landstraßen, von Gasthof zu Gasthof, doch die Welt um uns verlor an Konsistenz. Es begann an einem Dienstagmorgen. Ich wachte auf und war überzeugt, es sei noch Nacht. Der Raum war dunkel, das Geräusch der Heizung gleichmäßig. Doch als ich das Handy einschaltete, zeigte es kurz nach 11 Uhr. Die Stunden zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen waren einfach verschwunden. Jamie rieb sich die Augen. »Mama, hast du mich geweckt?« »Nein«, flüsterte ich, »wir haben verschlafen.« Doch in mir wusste ich, dass es mehr war als das. Es war die erste Regel, die sich nun rächte. Die 24 Stunden, die ich überschritten hatte. Zeit wurde unberechenbar. Wir frühstückten hastig, und ich bemerkte, dass Jamie schneller sprach als sonst. Seine Worte kamen wie im Eiltempo. Zuerst dachte ich, er sei nur aufgeregt, doch dann hörte ich, dass alles um mich herum zu beschleunigen schien. Die Kellnerin stellte Teller ab, als spule jemand die Bewegung vor. Der Fernseher in der Lobby flimmerte. Die Stimmen waren zu hoch, zu schnell. Ich packte unsere Sachen und schob Jamie zum Auto. »Wir müssen los!« Er protestierte nicht, sondern stieg ein, als habe er selbst gespürt, dass etwas nicht stimmte. Ich startete den Motor und wir fuhren hinaus auf eine Landstraße. Der Himmel war wolkenverhangen. Die Landschaft raste an uns vorbei. Ich hatte das Gefühl, schneller zu fahren, doch der Tacho zeigte nur 60 Kilometer pro Stunde. Plötzlich, mitten auf der Straße, sah ich ihn. Eine Gestalt, schwarz, unbewegt, mit zwei gleißenden Augen, die heller strahlten als Scheinwerfer. Der Glasige stand da, als sei er aus dem Asphalt selbst gewachsen. »Mama!« schrie Jamie. Ich riss das Lenkrad herum, das Auto schleuderte, die Reifen quietschten. Wir verfehlten die Gestalt knapp und landeten mit einem Ruck wieder auf der Fahrbahn. Im Rückspiegel war die Straße leer. Kein Mensch, kein Schatten, nur das Flimmern der heißen Luft. Mein Herz raste. »Hast du ihn gesehen?« fragte ich. Jamie nickte heftig, seine Augen weit. »Es war wie ein Mann. Aber er hatte keine Haut, nur diese Augen.« Ich schwieg. David hatte mich gewarnt. Nun war es nicht mehr nur ein Traum oder eine Einbildung. Jamie hatte ihn auch gesehen. Das bedeutete, dass der Glasige nicht nur in meinen Gedanken existierte, er war wirklich hier. Wir fuhren weiter. Doch die Welt wurde immer unwirklicher. Tankstellen zogen an uns vorbei, als hätten wir sie in wenigen Minuten durchquert. Einmal blickte ich auf das Handy. Und der Zeiger sprang binnen Sekunden von einer Uhrzeit zur nächsten, als blättere jemand durch die Seiten eines Buches. Am Abend hielten wir in einem kleinen Dorf, dessen Namen ich mir nicht merken konnte. Wir fanden ein Bed and Breakfast, kaum mehr als ein altes Steinhaus mit 5 Zimmern. Die Wirtin sah uns seltsam an, als wir bar bezahlten. Ich wusste, dass unser Verschwinden längst in den Nachrichten war, dass Graham uns bei der Polizei als entführt gemeldet hatte. Doch das war jetzt zweitrangig. Im Zimmer legte ich den Boomerang auf den Tisch. Ich starrte ihn an und er glühte schwach, als ob er atmete. Ich hörte das Flüstern wieder. »Noch einmal, Tamara. Nur noch ein Sprung. Dann bist du sicher.« Ich schüttelte den Kopf. »Nein«, murmelte ich, »ich habe schon zu viel getan.« »Mit wem redest du?« fragte Jamie leise. Ich fuhr herum. Er stand im Türrahmen, das Gesicht bleich. Ich konnte ihm nicht sagen, dass ich mit einem Stück Metall sprach. Auch zwang ich ein Lächeln. »Mit mir selbst, Liebling. Geh schlafen.« Er nickte, doch seine Augen verrieten, dass er mir nicht glaubte. Die Nacht brachte keine Ruhe. Ich lag im Bett und lauschte. Die Zeit schien sich wieder zu dehnen und zu ziehen. Ein Tropfen aus dem Wasserhahn dauerte eine Ewigkeit, bevor er fiel. Dann prallten plötzlich 10 Tropfen in rascher Folge auf. Und draußen, auf der Straße, sah ich ihn wieder. Durch den Vorhang, den ich nur einen Spalt geöffnet hatte, erblickte ich die Gestalt. Der Glasige stand mitten im Licht der einzigen Laterne. Seine Augen brannten, fixierten unser Fenster. Er bewegte sich nicht, aber ich wusste, er war nicht still. Er war überall. Ich zog den Vorhang hastig zu und sank zurück aufs Bett. Jamie drehte sich im Schlaf unruhig, murmelte etwas, das ich nicht verstand. Die Botschaft war klar. Die Zeit drängte. Der Glasige war näher denn je. Und jedes weitere Aufbegehren gegen den Lauf der Dinge würde ihn endgültig in unser Leben treten lassen. Doch selbst in dieser Furcht spürte ich, wie meine Finger nach dem Boomerang tasteten. Denn die Versuchung, noch einmal alles zu ändern, wuchs mit jeder Minute, die uns die Zeit stahl. Als ich die Augen öffnete, war ein weiterer Monat vergangen. Zumindest fühlte es sich so an. Doch die Erinnerungen daran lagen wie Nebel über mir. Bruchstückhaft, verzerrt, als hätte jemand Seiten aus meinem Gedächtnis gerissen und neu zusammengesetzt. Ich wusste, dass ich mit Jamie auf der Flucht gewesen war, von Stadt zu Stadt, von Unterkunft zu Unterkunft. Aber die genauen Abläufe verschwammen, als hätte ich sie in einem Traum erlebt. Das Erste, was klar vor mir stand, war ein Gefühl: Hast. Wir waren ständig in Bewegung. Nie länger als 2 Nächte im selben Hotel, oft nur eine. Ich bezahlte immer in bar, manchmal mit zerknitterten Scheinen, die ich noch in einer alten Schublade gefunden hatte, manchmal mit Geld, das ich hastig am Automaten abhob. Karten hinterließen Spuren, Spuren führten zu Graham, und Graham war die Gefahr. Zumindest redete ich mir das ein. Doch tief in mir wusste ich, es war nicht Graham, vor dem wir wirklich flohen. Es war etwas anderes. Jedes Mal, wenn ich das Auto startete, hatte ich das Gefühl, dass die glasigen Augen mich durch die Windschutzscheibe beobachteten. Ich spürte diesen Blick im Nacken, in den Schatten am Straßenrand, in den Spiegelungen der Fensterscheiben. Einmal, in einem kleinen Bed and Breakfast in den Highlands, sah ich im Spiegel des Badezimmers nicht mein eigenes Gesicht, sondern für den Bruchteil einer Sekunde die Silhouette mit den hellen Augen. Ich schrie auf und Jamie rannte ins Bad. »Mama, was ist los?« fragte er mit zitternder Stimme. Ich konnte ihm nichts erklären. Ich wischte den beschlagenen Spiegel mit der Handfläche frei, zeigte ihm, dass da nur mein Gesicht war. Doch in mir wusste ich, dass er längst begriffen hatte. Wir waren nicht allein. Die Polizei tauchte in meinen Gedanken immer wieder auf. Ich erinnerte mich an Nachrichten, an Stimmen am Telefon, die ich weggedrückt hatte. Mein Onkel Peter hatte Nachrichten hinterlassen. »Tamara, bitte, melde dich. Ich kann dir helfen. Wir schaffen das vor Gericht.« Aber ich wusste, dass kein Richter der Welt uns schützen konnte. Graham konnte Menschen für sich gewinnen. Er hatte es schon einmal getan. Und selbst wenn die Polizei uns schützte, wie sollten sie den Glasigen aufhalten? Die Zeit während dieser Wochen fühlte sich an, als wäre sie durch einen Filter gelaufen. Manche Tage verschwanden einfach. Einmal bemerkte ich, dass Jamie in einem Hotelzimmer ein Buch fast zur Hälfte gelesen hatte. Und ich schwor, dass wir erst am Abend zuvor eingecheckt hatten. Wie konnte er in so kurzer Zeit so viele Seiten verschlingen? Oder war es mein Gedächtnis, das bröckelte? Die Nächte waren am schlimmsten. Jamie schlief, doch ich blieb wach und lauschte. Oft hörte ich ein Klopfen an der Fensterscheibe, auch wenn wir im zweiten oder dritten Stock wohnten. Manchmal war es ein Kratzen, als zöge jemand seine Nägel über das Glas. Wenn ich den Vorhang öffnete, war da nichts. Nur der Boomerang auf dem Nachttisch, dessen Gravuren im Dunkeln wie feine Adern glühten. Einmal, auf einer Landstraße in der Nähe von Inverness, spürte ich, wie die Welt einen Sprung machte. Es war, als hätte jemand den Film unserer Fahrt unterbrochen und ein Stück herausgeschnitten. Eben noch fuhren wir durch Wälder, dann plötzlich durch ein offenes Moorgebiet. Jamie sah mich an, seine Augen groß. »Mama, hast du das auch gemerkt?« fragte er. Ich nickte nur, unfähig zu sprechen. Ich verstand, dass es das war, was Hall gemeint hatte. Ein Zeitrausch. Der Boomerang hatte mich zurückgeschleudert und nun eilte die Zeit voran, um die Lücke zu schließen. Ich lebte Tage, Wochen, ohne sie bewusst zu erleben. Nur die Fragmente blieben. Eines Nachts, in einem Gasthof an der Küste, stand ich am Fenster und sah hinaus. Das Meer lag schwarz unter dem Mond, unbewegt wie eine Fläche aus Stein. Und da, zwischen den Wellen, tauchten sie wieder auf. Zwei helle Punkte, die sich bewegten, als wären sie Augen. Ich blinzelte, doch sie verschwanden nicht. Ich zog den Vorhang zu und sank auf das Bett. Mein Atem ging stoßweise. Jamie wachte auf, rieb sich die Augen. »Mama, du weinst.« »Alles gut«, log ich. »Schlaf weiter.« Er legte sich hin, doch ich sah, dass er wach blieb. Seine kleinen Hände klammerten sich an die Decke, als würde er sich daran festhalten, um nicht fortgerissen zu werden. Am nächsten Morgen spürte ich es deutlicher denn je. Wir flohen nicht vor Graham. Wir flohen nicht vor der Polizei. Wir flohen vor einem Richter, der nicht von dieser Welt war. Der Glasige beobachtete uns, prüfte jede unserer Bewegungen, und mit jeder Veränderung, die ich erzwang, spannte sich das Netz enger. Ich dachte an die Regeln, die Hall mir genannt hatte. 24 Stunden. Ziel eng fassen. den glasigen nicht beachten. Ich hatte alle drei gebrochen. Und nun, nach einem Monat, der wie ein einziger fiebriger Traum war, wusste ich, das Urteil stand kurz bevor. Das Bed and Breakfast, in dem wir unterkamen, war klein, fast gedrungen. Ein altes Familienhaus, umgebaut zu einer Pension mit 5 Zimmern. Die Besitzerin übergab mir wortlos den Schlüssel, als hätte sie geahnt, dass wir nicht lange bleiben würden. Es roch nach kaltem Tee und nassem Holz und die Decken waren dünn, als wollten sie uns gar nicht erst an Wärme gewöhnen. Jamie legte sich früh ins Bett. Er wirkte erschöpft von der ständigen Fahrt, von den Orten, die sich kaum voneinander unterschieden. Ich setzte mich auf den Stuhl neben dem Fenster und starrte hinaus in die Nacht. Die Straßen waren leer, nur eine einzelne Laterne flackerte. Doch hinter der Schwärze der Bäume wusste ich, dass er war, der Glasige. Ich spürte ihn, selbst wenn ich ihn nicht sah. Kurz nach Mitternacht riss mich ein Geräusch aus meinen Gedanken, eine Stimme, erst gedämpft, dann lauter. »Tamara! Jamie!« Es war Graham. Er stand draußen, sein Ruf hallte durch die enge Straße. Mein Herz zog sich zusammen und ich rannte zum Fenster. Da stand er, am Eingang zur Pension, seine Fäuste geballt, das Gesicht verzerrt. »Kommt raus, wir fahren nach Hause!« Jamie fuhr erschrocken hoch. »Mama, er hat uns gefunden!« »Sei leise«, flüsterte ich, »pack deine Sachen.« Ich griff nach meiner Tasche, zog hastig Kleidung und den Boomerang hinein. Doch ehe wir zur Tür konnten, hörte ich, wie die Eingangstür der Pension aufgestoßen wurde. Schritte dröhnten durch den schmalen Flur. »Tamara!« Grahams Stimme war ein Brüllen, das die Wände zittern ließ. »Du bist verrückt geworden!« »Ich nehme ihn mit und du kommst in die Klinik, wo du hingehörst.« Ich zögerte keinen Moment. »Los, Jamie, zur Hintertür.« Wir rannten durch den Korridor, öffneten die schmale Tür, die hinaus auf den Hof führte. Die kalte Nachtluft schnitt in meine Lungen. Ich packte Jamies Hand und wir stürmten auf das Auto zu. Doch Graham war schneller, als ich je geglaubt hätte. Er kam hinter uns her, seine Schritte wie das Stampfen eines Tieres. Er rammte mich, ehe ich den Autoschlüssel ins Schloss bekam. Mein Handgelenk krachte gegen die Karosserie und ein stechender Schmerz zog durch meinen Arm. Ich schrie auf, spürte sofort, dass etwas gebrochen war. »Lass sie in Ruhe!« Jamies Stimme war schrill, voller Angst und Trotz. Er stürzte sich auf seinen Vater, schlug mit kleinen Fäusten gegen ihn. Graham wirbelte herum, die Augen glasig, als gehöre er nicht mehr sich selbst. Für einen Augenblick glaubte ich dort, wo seine Pupillen hätten sein sollen, jene 2 weißen Punkte zu sehen, kalt und unendlich. »Nein«, rief ich, doch es war zu spät. Mit einer einzigen Bewegung stieß Graham Jamie von sich. Mein Sohn stolperte, fiel nach hinten, direkt auf die Straße. Das Dröhnen eines Motors zerriss die Stille. Von links raste ein Wagen heran, ein schwarzer BMW, viel zu schnell für die enge Gasse. Bremsen quietschten, Reifen rutschten über nasses Pflaster. Doch es war vergeblich. Der Wagen erfasste Jamie, schleuderte ihn zu Boden und das Auto hob sich kurz, als würde es über ein Hindernis rollen. Die Welt brach. Ich hörte mein eigenes Schreien, hörte Grahams Brüllen, hörte das metallische Quietschen des Autos, das zum Stehen kam. Dann Stille. Nur Jamies Körper, reglos auf dem Asphalt. Ich stolperte nach vorn, kniete neben ihm. »Jamie, nein, bitte, bleib bei mir!« Meine Hände zitterten, als ich ihn berührte. Sein Blick war leer, sein kleiner Körper still. In meiner Tasche drückte ich den Boomerang so fest, dass er mir die Haut aufriss. »Noch einmal, ich flehe dich an, noch einmal!« Doch nichts geschah. Keine erstarrte Zeit, kein Rückwärtslaufen, nur mein eigenes Heulen. Hinter mir hörte ich ein Schluchzen. Graham stand da, das Gesicht entstellt zwischen Wahnsinn und Entsetzen. »Ich... Ich wollte das nicht. Doch seine Augen verrieten, dass er längst nicht mehr Herr seiner selbst war. Und da, im Schatten der Laterne, sah ich ihn, den Glasigen. Er stand am Rand der Straße, unbewegt, seine zwei Augen strahlten heller als jedes Scheinwerferlicht. Er hatte zugesehen. Vielleicht hatte er gelenkt. Ich fühlte, wie mein Herz stillzustehen drohte. Ich verstand. Die Zeit selbst hatte ihr Urteil gesprochen. Ich hatte die Regeln gebrochen und der Glasige hatte das letzte Wort. Mit gebrochenem Arm, gebrochenem Geist und gebrochenem Herzen lag ich neben meinem Sohn auf dem kalten Asphalt. Und ich wusste, dass es kein Entrinnen mehr gab. Nicht für mich, nicht für Graham, nicht für Jamie. Denn die Zeit vergisst nie und der Glasige sieht alles. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft an die Stunden nach dem Unfall. Blaulicht, Stimmen, Hände, die mich von der Straße zogen. Jemand redete auf mich ein, doch die Worte drangen nicht durch. Alles, was ich sah, war Jamies Körper, reglos vom Licht der Laternen gezeichnet. Ich schrie so lange, bis meine Stimme brach. Dann kam Dunkelheit. Als ich wieder klar denken konnte, befand ich mich nicht mehr auf der Straße, sondern in einem Bett mit weißen Laken. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln brannte in meiner Nase. Ein Krankenhaus, dachte ich zuerst. Doch die Gitter an den Fenstern und die verschlossene Tür sagten etwas anderes. Eine Krankenschwester trat ein, stellte Tabletten auf den Nachttisch und sprach leise. Sie sind hier sicher, Tamara. Sie brauchen Ruhe. Sicher. Ein grausames Wort. Wie konnte ich sicher sein, wenn der Glasige mich jede Nacht ansah? Er stand nicht im Zimmer, er musste nicht einmal erscheinen. Ich fühlte seinen Blick, kalt, durchdringend, so sicher wie die Schwerkraft. Später erfuhr ich, dass Graham verhaftet worden war. Die Polizei hatte ihn überwältigt, während er tobte wie ein Wahnsinniger. Man warf ihm vor, Jamie vorsätzlich auf die Straße gestoßen zu haben. Er behauptete, er könne sich nicht erinnern. Vielleicht stimmte das. Vielleicht war es nicht er, sondern etwas, das ihn gelenkt hatte. Die Ärzte nannten meinen Zustand eine akute psychische Krise. Sie gaben mir Medikamente, die mich müde machten, doch der Schlaf brachte keinen Frieden. Jede Nacht kehrte ich zurück an das Schwarze Meer. Die beiden Augen schimmerten über der Oberfläche, unbewegt, uralt, und sie sprachen ohne Worte. Du hast verloren. Der Boomerang war verschwunden. Ich wusste nicht, ob Graham ihn an sich genommen hatte oder ob er einfach aufgehört hatte zu existieren, nachdem sein Urteil vollstreckt war. Vielleicht lag er jetzt in irgendeiner Schublade eines Ermittlers. Nur ein unscheinbarer Stein. Vielleicht war er längst zu dem zurückgekehrt, der ihn erschaffen hatte. Eines Tages besuchte mich mein Onkel Peter. Er stand hinter der Glasscheibe des Besucherraums, sein Blick voller Trauer. Tamara, sagte er durch die Gegensprechanlage, ich habe alles versucht, aber du musst hierbleiben. Sie glauben, du bist gefährlich für dich selbst. Ich nickte, ohne Widerspruch. Was hätte ich sagen sollen? Dass ich nicht verrückt war, sondern den Lauf der Zeit verändert hatte? Dass eine Entität aus dem Nichts uns verfolgte, weil ich gegen die Regeln verstoßen hatte? Niemand hätte es geglaubt. Nicht einmal ich hätte es geglaubt, wenn ich es nicht erlebt hätte. Die Tage im Heim waren gleichförmig. Essen, Medikamente, Gespräche mit Ärzten, die meine Worte wie Protokolle aufnahmen. Doch die Nächte waren ein anderes Reich. Jede Nacht sah ich den Glasigen, mal am Ende des Flurs, mal im Spiegel des Waschbeckens, mal direkt am Fußende meines Bettes. Er sprach nie, doch seine Augen genügten. Sie sagten mir, dass ich nie wieder frei sein würde. Nicht, weil Türen verschlossen waren, sondern weil er mich nicht mehr gehen ließ. Ich begann, innerlich mit ihm zu reden. Warum ich? Fragte ich in Gedanken. Warum musste mein Sohn zweimal sterben? Doch keine Antwort kam. Nur die Augen. Unbewegt. Unendlich. Manchmal stellte ich mir vor, wie es anders hätte laufen können. Hätte ich die Regeln beachtet, vielleicht hätte Jamie überlebt, wenn auch mit einem anderen Preis. Vielleicht wäre er krank gewesen, vielleicht im Koma, wie Sophie. Doch er wäre da gewesen. Jetzt hatte ich nichts. Nur die Erinnerung an sein Lachen und den Klang seiner Stimme, der mir nachts in den Ohren hallte, bis ich glaubte, den Verstand zu verlieren. Die Ärzte sagten, ich solle lernen, loszulassen. Sie verstanden nicht, dass Loslassen bedeutete, den Blick des Glasigen zu akzeptieren. Er war kein Mensch, kein Geist, sondern etwas viel Größeres. Er war die Ordnung selbst, die unnachgiebige Hand, die dafür sorgte, dass niemand ungestraft an den Fäden der Zeit zog. Ich schrieb meine Geschichte auf. Immer wieder, Seite für Seite. Manche Blätter nahm man mir ab, manche versteckte ich unter der Matratze. Vielleicht würden sie eines Tages jemandem in die Hände fallen. Vielleicht würde jemand verstehen, dass man die Regeln nicht brechen darf. Wenn ich jetzt aus dem Fenster sehe, über den Hof mit den kahlen Bäumen, sehe ich ihn manchmal zwischen den Ästen. Ein schwarzer Umriss, unbewegt, mit den zwei weißen Augen. Er verschwindet, sobald ich blinzle, doch ich weiß, er war da. Er ist immer da. Mein Urteil ist gesprochen. Graham sitzt im Gefängnis, verurteilt für Jamies Tod. Doch das wahre Urteil stammt nicht von einem Gericht. Es stammt von der Zeit selbst, von dem Wächter, der über sie wacht. Ich lebe weiter, Tag für Tag. Doch ich bin nicht frei. Ich bin eine Gefangene des Blicks. Und jede Nacht, wenn die Dunkelheit das Haus umschließt, spüre ich, dass er näher kommt. Vielleicht wird er mich eines Tages mitnehmen, dorthin, wo auch Jamie jetzt ist. Bis dahin schreibe ich, dies ist meine Warnung. Wer den Lauf der Dinge ändern will, zahlt den höchsten Preis. Die Zeit vergisst nicht. Und der Glasige vergibt niemals.